Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Der Schriftsteller Friedrich Christian Delius, der war schwer krank, er hat im Koma gelegen und dabei einen Strom von Halluzinationen erlebt. Er war da wie gefangen in so einer Kette von Träumen und Albtraumen, nur dass es im Koma eben kein Aufwachen gibt. Und davon erzählt Friedrich Christian Delius auf sehr beeindruckende Weise in seinem Buch »Die sieben Sprachen des Schweigens«. Ich rede gleich mit ihm über dieses Buch. Wie ist das, wenn man an einem Lungenvirus erkrankt, auf die Intensivstation kommt, ins Koma versetzt und künstlich beatmet wird? Was geht dann im Kopf vor? Was machen unser Gehirn, unsere Fantasie dann mit uns in den Tagen oder Wochen oder sogar Monaten, die das dauern kann? In so eine Situation sind jetzt viele Menschen gekommen durch Corona und der Schriftsteller Friedrich Christian Delius, der hat so etwas schon vor Jahren erlebt. Er erzählt davon in seinem Buch »Die sieben Sprachen des Schweigens«. Seien Sie willkommen, Herr Delius, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, guten Tag.
2008 war das, da sind Sie schwer erkrankt, waren viele Tage im Koma, eben mit starken Halluzinationen. Sie haben Ihre Traumbilder gleich danach aufgeschrieben in der Reha. Warum haben Sie das eigentlich gemacht?
Ja, die waren im Gegensatz zu normalen Träumen, waren diese Halluzinationen etwas, was sich auch im Gedächtnis festgebrannt hat. Und ich konnte noch praktisch drei Wochen oder zwei Wochen nach den ganzen Geschichten im Detail aufschreiben, was mein Kopf da erlebt hatte. Mhm. Und das habe ich sozusagen in Skizzen getan und daraus die zur Seite gelegt. Und es war sehr viel Material einfach. Und ich hatte es einfach mal festgehalten.
Und können Sie uns ein bisschen davon erzählen, was Sie da halluziniert haben, was da los war in Ihrem Kopf?
Ja, also das ist ja, wie man mittlerweile weiß, auch ein Krankheitsbild, ein Delir. Das heißt, dass man Albträume hat. Andere Leute haben Schlimmeres geträumt als ich oder halluziniert. Bei mir war es noch verhältnismäßig friedlich. Ich habe nur Krimis erfunden und vor mich hin geträumt, in denen ich aber auch eine Rolle gespielt habe. Und das Schlimme daran ist ja, dass sie nie davon aufwachen, wie im Traum. Da können Sie sagen, hoppla, war ein Traum. Schrecklich, aber oder schön. Und bei der Halluzination hört das nicht auf. Und das ist die eigentliche Schreck-Dauer, die so über Tage geht, wenn sie so langsam aus dem Koma wieder hochkommen.
Nimmt man das denn dann wahr? Also ist das so ein Gefühl, das dauert jetzt ewig, es hört überhaupt nicht auf. Ich bin wie gefangen in dieser Welt aus Albträumen, wie das in Ihrem Fall war. Ist das auch eine Form von Qual?
Ja, das ist es. Sie haben ja auch Bilder, oft lächerlicher Art, die aber so störend sind. Und Sie können nichts dagegen tun. Sie können nicht reden. Sie können nicht sich verständlich machen. Es bleibt alles im Hirn haften. Und das ist eine große Strapazung, muss ich sagen.
Ja, und wie Sie das beschreiben, also das wird einem sehr plastisch. Man ist, wenn man liest, was Sie davon erzählen, ein bisschen wie mitgefangen in diesen Albträumen. Und das oft hat das auch diese Traumlogik, dass es man einer Situation entkommen möchte, aber zu langsam ist oder es an irgendwelchen Details scheitert, dass man nicht herauskommt aus dieser Situation. Also man erlebt die Belastung durch diese Erfahrung beim Lesen auch mit. Andererseits habe ich mich auch gefragt, als Sie das dann danach aufgeschrieben haben, war da auch ein bisschen Staunen oder vielleicht sogar auch Bewunderung dabei, auch für diese Fantasieleistung, die das ja auch ist, die Ihr Gehirn da vollbracht hat?
Ja, Staunen ist richtig. Fantasieleistung auch. Also Aber wie gesagt, ich bin relativ gut davon gekommen. Mhm. Es gibt andere, die haben dann so wirklich schlimme Träume, dass das Wasser steigt am Bett und Schlangen fangen an, die Beine anzufressen und sowas alles. Das haben ja auch viele Long-Covid-Patienten heute, die im Koma waren. Die haben ähnliche Erfahrungen, zum Teil schlimmere, zum Teil vielleicht weniger schlimm, das weiß ich nicht. Aber es ist, gar nicht so selten, dass es das gibt.
Und haben Sie, als Sie das, Sie haben das ja jetzt in eine literarische Form gebracht, schon in der Corona-Zeit, wenn ich das richtig weiß, haben Sie dann auch beim Schreiben auch an Menschen gedacht, die jetzt im Corona-Koma liegen?
Ja, ich hatte den Plan, Ende 2019, Anfang 20 so ungefähr damit anzufangen. Und da ging genau Corona los. Und je mehr ich erfuhr, desto mehr merkte ich, wie das passte. Ja? Mhm. Und ich bin aber ganz streng bei den Sachen geblieben, die mir den Kopf zermartert haben, und wollte das nicht vermischen mit anderen. Da ist auch nichts erfunden. Also ich habe nach den alten Notizen ein halbes Jahr gearbeitet in der ersten Corona-Phase.
Jetzt erzählen Sie davon in einer ganz eigenen Prosaform. Das sind so unterschiedlich lange Absätze, die man da vor sich hat. Mal nur so 3, 4 Zeilen, mal 10, manchmal auch mehr. Selten mehr als eine Seite lang. Und dann enden die Absätze immer in so einem Gedankenstrich, als wenn da ein Gedanke in der Luft schweben bleibt. Was war denn Ihre Idee bei dieser Form?
Ja, ich mache das ja nicht zum ersten Mal. Ich habe das schon bei den Birnen von Rebecca gemacht und bei Bildnis der Mutter als junge Frau. Auch die Zukunft der Schönheit. Also, ich vermeide den Punkt. Das heißt, ich möchte möglichst viel Rhythmus in einem Satz haben. Sagen wir, das gute alte Wort Anmut. Oder Schönheit, kann man sagen. Aber Rhythmus muss sein. Also für mich sind Sätze wie Anna ging aus dem Haus und bestellte im Café an der Ecke einen Latte Macchiato, Punkt, hat für mich nichts mit Literatur zu tun. Wenn ich solche Sätze lese, schlage ich das Buch schon zu. Also ich habe einen Anspruch an Sprache und Literatur, literarische Sprache. Das heißt, da gehört es auch dazu, Sachen so ein bisschen schweben zu lassen und einen Rhythmus zu finden und dadurch einen anderen Sog herzustellen. Und wie ich höre, funktioniert das auch recht gut.
Ich muss sagen, es funktioniert sehr gut in diesem Buch. Ich würde gerne noch mit Ihnen über die Titelgeschichte des Buches reden, also die 7 Sprachen des Schweigens. Da erzählen Sie von einem Erlebnis mit dem Schriftsteller Imre Kertész, als der gerade mit dem Literaturnobelpreis geehrt worden war. Da sind Sie mit ihm durch die Stadt Jena gelaufen. Das war so ein Schriftstellertreffen, bei dem Sie dabei waren. Und Sie haben bei diesem gemeinsamen Gang durch die Stadt geschwiegen, fast die ganze Zeit. Das ist der Anstoß für diesen Text. Warum haben Sie denn zusammen geschwiegen und nicht viel mehr miteinander gesprochen?
Ja, fast geschwiegen. Ein paar Sätze, Stichworte sind ja gefallen. Ich musste ihn was fragen, weil ich ein Motto von ihm haben wollte und ihm schon einen Brief geschickt hatte. Und darüber haben wir gesprochen. Und ich merkte erstens, dass er einfach nur gehen wollte und jetzt nicht reden. Und ich bin ja auch einer, der nicht als Vielredner, als Schwätzer bekannt ist. Also hatten auch eine diebische Freude am Schweigen und sind so gute 10 Minuten durch Jena gegangen. Und ich beschreibe das sehr ausführlich den Weg vom Schiller-Gartenhaus zum Schwarzen Bären und schreibe über das, worüber wir eigentlich vielleicht hätten reden können, aber eben nicht reden.
Sie waren sein Schweigeassistent, sagen Sie auch an einer Stelle. Für mich als Leser ist das eine faszinierende Erzählung von Ihrem gemeinsamen Schweigen, auch deshalb, weil Sie auch berichten von Ihrem Imre Kertész Lesen, davon, was Bücher und Sätze von ihm für Sie bedeuten. Und Sie haben ja dieses Motto schon gerade angesprochen, das Sie von ihm ja erbeten haben. Das stammt aus seinem Roman Kaddisch für ein nicht geborenes Kind. Und das ist eigentlich auch ein Ausschnitt aus einem längeren Satz. Aber dieser Ausschnitt, der lautet: Das wirklich Irrationale und tatsächlich Unerklärbare ist nicht das Böse, im Gegenteil, es ist das Gute. Warum ist dieser Satz jetzt so wichtig für Sie?
Ja, der war für dieses Buch, was ich schrieb, wichtig, weil ich über eine ziemlich unbekannte Widerstandsgruppe im Dritten Reich geschrieben habe. Die hieß Europäische Union. Also sie ist bekannt eigentlich nur durch den Namen Havemann, der da seinerzeit dabei war. Und sein anderer wichtiger Mann nebendran war der Arzt Dr. Großgurt. Und ich kenne eben diese Familie Großgurt seit Jahrzehnten sehr gut und wollte diese Geschichte endlich mal schreiben. Und da passte mir dieses Motto ideal. Warum? Imre Kertész lässt ja in diesem Text, aus dem ich zitiere, seinen Protagonisten schimpfen auf diese ständige Medienpräsenz der Täter. Es wird immer ausgelotet, wer, warum, welches Verbrechen, wie getan hat. Und dagegen wendet er sich ja und sagt eben diesen Satz an dem schlichten Beispiel von aus dem KZ, als ihm ein sterbender oder noch nicht sterbender Lehrer dort ein Stück Brot gibt. Und das ist für ihn eine zentrale Szene. Die kommt auch an anderer Stelle vor. Und mir schien die Frage erlaubt, ob ich diesen Satz übertragen dürfte als Motto, wo er sehr gerne zugestimmt hat, sich sogar, wie er dann auf seine höfliche Art sagt, geehrt fühlt und so weiter. Also das war der Anlass.
Auch an diesen Roman von Imre Kertész und überhaupt an ihn als Denker und Schreiber wird man herangeführt mit der Erzählung von Friedrich Christian Delius, Die sieben Sprachen des Schweigens, die Titelgeschichte seines Buches. Das ist im Rowohlt Berlin Verlag erschienen mit 190 Seiten. Herr Delius, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Operation Kaspar, so heißt ein neuer Roman von Borat Čosić, der jetzt bei uns erschienen ist. Laut dem Schöffling Verlag ist das ein Roman, der den alten Migrantentraum von Bildung und einem besseren Leben gnadenlos zerplatzen lässt. So schreibt das der Verlag. Borat Čosić ist ein serbisch-kroatischer Autor. Bei uns wurde er unter anderem mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet. Und der Kritiker Roland Čechner hat den Operation Kaspar-Roman für uns gelesen. Seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo.
Um welche Migranten geht es denn da? Wer geht da weg aus seinem Land?
Die Geschichte handelt von einem Paar. Man kann davon ausgehen, dass es ein Paar ist. Es ist eine namenlose Frau und ein namenloser Mann, die gemeinsam in einer ziemlich zugestellten Wohnung leben. Ihr Leben ist wie in Leim gegossen. Es geht nicht vor und es geht nicht zurück. Die Wohnung ist irgendwo in der südlichen Peripherie Europas. Und eines Tages, da bricht dann der Krieg da ein, und zwar über die Zeitung. Und dann begibt sich dieses Paar auf die Flucht oder in die Fremde. Und zwar in ein Land, wo wahrscheinlich Deutsch gesprochen wird, zumindest die Menschen deutsche Namen haben. Und dann nimmt die Tragik ihren Lauf.
Ja, die Tragik ist das dann, was der Verlag ankündigt, dass da der alte Migrantentraum von Bildung und einem besseren Leben zerplatzt?
Ja, das kann man schon so sagen, denn die Flucht, eigentlich sollte es eine Kontaktperson geben, die taucht nicht auf. Die Sprache wird nicht verstanden, deswegen werden die beiden in ein Gefängnis gesteckt und dann weitergereicht zu einem Professor Daumer. Und dieser versucht dann mittels Bildung diese Unzivilisierten, die Sprache nicht sprechen, die sehr grob sind, dann in die Zivilisation hinüberzuführen. Und dann passiert es aber, dass es zu einer Verwechslung kommt und die beiden tragischerweise sterben.
Da ahne ich jetzt schon einen Zusammenhang oder eine Erklärung für diesen Romantitel Operation Kaspar. Der Kaspar, das bezieht sich auf Kaspar Hauser. Das war ja dieser jugendliche 16-Jährige, glaube ich, der im 19. Jahrhundert in Ansbach aufgetaucht ist, der angeblich ohne jeden Kontakt zu anderen Menschen aufgewachsen war in seinem Leben bisher. Sind die beiden denn so eine Art Kaspar Hauser-Figuren?
Ja, so werden sie dargestellt. Also sie gehen da in die Fremde mit einem leeren Koffer und sprechen die Sprache nicht, sind irgendwie so unzivilisiert, sind also auch so Findlinge. Und dann gibt es natürlich auch diesen Professor Daumer und das ist natürlich auch eine historische Figur. Also der gelehrte Daumer, der hat versucht, Kaspar Hauser mit Bildung dann in die Zivilisation zu bringen. Und so ist es auch in diesem Roman, dass er das versucht, diesmal aber mittels der Botanik, also der Erklärung von Pflanzennamen zum Beispiel und auch der Schönheit, wie können Pflanzen in einem Garten dargestellt werden. Aber natürlich wird es schwierig und auf der anderen Seite ist natürlich auch dieser mysteriöse Mord am Ende des Buches und Kaspar Hauser, er starb auch unter mysteriösen Umständen.
Und gibt es in dem Roman noch andere ähnliche Analogien und Verbindungen, wie die jetzt zwischen diesem geflüchteten Ehepaar aus unserer Zeit und Kaspar Hauser aus dem 19. Jahrhundert?
Naja, ich würde sagen, dieses Fluchttopoi, das ist schon sehr prägnant, weil wir müssen uns, also das Buch ist 1998 in Serbien erschienen. Es war sozusagen die Zeit der Jugoslawienkriege und dieses Thema Flucht ist da auch schon sehr präsent. Borat Čosić ist selbst ja auch aus Serbien weggegangen ins Exil nach Berlin und das ist zum Beispiel eine Verbindung. Das andere ist, die Čosić da zieht diese vermüllte Wohnung, die von der Vergangenheit so belastet ist, setzt er mit der europäischen Zivilisation in Verbindung. Auch das natürlich eine Analogie mit den Geschehnissen in den 90er Jahren auf dem Balkan, wo viel Geschichte dafür gesorgt hat, dass viel Konflikt entstanden ist.
Jetzt stand in einer Rezension, Čosić schreibe Weltliteratur zwischen Kafka und Dada. Also das Kafkaeske, das habe ich schon herausgehört aus dem, was Sie da beschrieben haben jetzt zur Geschichte in diesem Roman. Aber der Dadaismus, also das Komische, gibt es auch eine düstere Komik in dem Roman?
Also die Komik, die schwingt immer wieder mit. Zum Beispiel dieser Mann, dieser Namenlose, wenn er in der Wohnung sitzt, trägt er einen Hut, sitzt in der Ecke, spielt Geige und manchmal entschließt er sich zum Beispiel, eine Runde Fahrrad zu fahren durch die Wohnung. Also sagen, die ganze Wohnung zu nutzen, aber er geht nicht raus dafür. Also es gibt schon diese komischen Momente und man muss dazu sagen, Borat Čosić, er hat auch so einen essayistischen Stil mit drin. Also er beschreibt viel, macht sich viele Gedanken, lässt sie schweifen. Und das kommt natürlich auch daher, dass er in den 50er, 60er Jahren zur Avantgarde der jugoslawischen Literatur mitgehört hatte und gegen die Konvention aufbegehrt hat und gegen dieses klassische Schreiben. Und das macht er natürlich sehr gut. Da ist er ein Meister drin. Und man muss auch noch sagen, am Samstag wird er 90 Jahre und ich denke, er hat es immer noch drauf. Also er hat es sozusagen, er ist ein guter Literat, der oben mitspielt.
Der Mann, der es immer noch drauf hat, Borat Čosić, sein Roman heißt Operation Kaspar, aus dem Serbischen wurde der von Brigitte Döbert übersetzt, erschienen ist er im Schöffling Verlag. Vielen Dank an Roland Tschechner.
Straßenkritik.
Mein Name ist Petra Kragler, Friseurgeschäft in Neuburg. Mein Lieblingsbuch ist zurzeit Der Gesang der Flusskrebse. Die Handlung ist folgendes, dass ein Mädchen im Sumpfland zurückgelassen wird von ihren Eltern, ist Analphabetin, versucht in die Schule zu gehen, kommt aber damit überhaupt nicht klar und versteckt sich sozusagen im Sumpfland. Wird dann durch einen anderen Jungen dahin gebracht, der bringt ihr Schreiben bei und die Natur so wahrzunehmen, wie sie ist. Die malt und zeichnet auch gut, bringt dann ganz tolle Bücher raus, wo sie anderen Leuten das Sumpfland super gut erklären kann. Und wenn jemand einen guten Lesestoff braucht oder in Urlaub gefahren ist, habe ich gesagt, kauft ihr unbedingt dieses Buch. Ist absolut perfekt.
Absolut perfekt, sagt Petra Kragler aus Neuburg an der Donau. Über der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens gibt es eine Taschenbuchausgabe im Heine Verlag, die ist für 12 Euro zu haben. Heute vor 100 Jahren, dass einer der modernen Romane zum ersten Mal erschienen. Manche sagen auch überhaupt der erste wirklich moderne Roman, nämlich Ulysses von James Joyce. Das Buch hat eine enorme Wirkung gehabt in der Literatur und wir haben jetzt einen der James Joyce-Fans unter den Schriftstellern am Telefon, Hugo Hamilton. Der kommt wie James Joyce selbst aus Irland. Guten Tag, Herr Hamilton.
Guten Tag.
Wann hat das denn bei Ihnen angefangen? Wann haben Sie denn Ulysses zum ersten Mal gelesen und warum?
Also das Buch musste man einfach lesen als junger Mensch. Ich habe das eigentlich mit meiner Partnerin, als wir 20 Jahre alt waren, wir haben das laut vorgelesen.
Das ganze dicke Buch?
Also das ganze dicke Buch haben wir durchgemacht, also vorgelesen jeden Abend, also, und das bleibt einem bei einem sitzen, also das ist ein ganz tolles Buch, auch wenn man das nicht ganz versteht, das ist ein schwieriges Buch. Aha. Aber das ist am besten laut, hört man laut, aber das so musikalisch und weil die Sprache so viel bedeutet.
Also einmal wegen der musikalischen Sprache, ist es toll oder finden Sie es toll und warum ist es noch ein tolles Buch?
Ich glaube, das ist immer noch ein ganz tolles Buch, weil es eine ganze Welt in sich hält. Es ist die Geschichte von einem Mensch, Leopold Bloom, der einfach an einem Tag durch Dublin wandert. Aber das enthält so viel von Leben und den ganzen Ausschnitt von dieser Zeit. Also das ist immer noch spannend. Ich glaube, das wird noch in 100 Jahren gelesen werden.
Wir können uns mal kurz anhören, was dieser Leopold Bloom für einer ist. Wir haben uns hier mal einen kurzen Ausschnitt aus einem Ulysses-Hörspiel bereitgelegt. Lassen Sie uns das mal hören.
Mr. Leopold Bloom aß mit Vorliebe die inneren Organe von Vieh und Geflügel. Er liebte dicke Gänsekleinsuppen, leckere Muskelmägen, gespicktes Bratherz, panierte, kross geröstete Leberschnitten, gerösteten Dorschrogen. Am allerliebsten hatte er gegrillte Hammelnieren, die seinem Gaumen einen feinen Beigeschmack schwach duftigen Urins vermittelten. Nieren beschäftigten seine Gedanken, während er sich sacht in der Küche umherbewegte und ihr das Frühstück richtete auf dem bucklig verzogenen Tablett. Eiskalt waren Licht und Luft in der Küche, doch draußen überall linder Sommermorgen. Er bekam richtig etwas Appetit. Die Kohlen begannen sich zu röten.
Ein Ausschnitt aus dem Ulysses-Hörspiel nach James Joyce, das Hörspiel von Klaus Buhlert. Herr Hamilton, ich fürchte, das war eine eher untypische Stelle für den Ulysses, oder, die wir gerade gehört haben, weil der berühmte Stream of Consciousness, also dieser Bewusstseinsstrom, für den das Buch auch als literarische Technik bekannt geworden ist, war das gerade hier nicht, oder?
Nein, aber das ist vielleicht das bekannteste Stück, weil das Buch wird jedes Jahr am 16. Juni nachgemacht. Also die Fans von Ulysses tragen dann die Klamotten, die alten Klamotten und essen eigentlich diese Nieren. Also das kann man beobachten, wie die das...
Also Joyce feiert mit leichtem Uringeschmack, ja, wie wir es gerade gehört haben.
Genau, und... und da wird auch viel getrunken und so weiter. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Leute das ganze Buch gelesen haben oder nicht. Aber diese Stelle kennen die gut. Aber es geht im Buch viel um viel anderes auch. Diese Entdeckung, die Joyce gemacht hat. Er war bewusst, was Freud und Jung und all diese Leute erforschten zu der Zeit. Und er hat dann diesen Stream of Consciousness erfunden für die Literatur.
Wie ist das eigentlich, Ihre jüngsten Bücher, Herr Hamilton, die heißen Gescheckte Menschen und Palmen in Dublin, sind beide bei Luchterhand erschienen. Ist da Ihre Joyce-Lektüre, Ihre Ulysses-Lektüre auch in irgendeiner Form eingegangen?
Ja, sicher. Ich bin Sohn einer deutschen Mutter, die nach Irland gekommen ist. Und die hat sich mit meinem Vater in diesem Gebiet niedergelassen, genau in dem Platz, wo Joyce dieses Buch angefangen hat, in Sandycove. Also ich bin durch seine Landschaft gelaufen, schon als Kind. Und es war für mich bemerkenswert, dann das eigentliche Buch zu lesen.
Das heißt, die Joyce-Landschaft war auch Ihre Kindheitslandschaft. Sie haben ja schon gesagt, dass am 16. Juni immer die Bloomsday-Ulysses-Party in Irland gefeiert wird. Jetzt dieses Jahr zum 100. Erscheinen des Buches. Gibt es da nochmal ja so extra Festivitäten für das Buch und für James Joyce in Irland? Wissen Sie da was?
Das weiß ich noch nicht. Aber ist es auf dem Wege, einen nationalen Feiertag zu werden? Das wäre auch schön, wenn aus der Literatur so ein Feiertag entstanden würde. Statt die alten religiösen, katholischen Feiertage. Da muss man sich auch dabei denken, dass Joyce aus Irland geflohen ist, um sein Meisterwerk zu schreiben. Also das hätte ihm nie gelungen in Irland. Und er war dabei ganz konkret. Er hatte die Landkarten von der Stadt Dublin. Er kannte alles. Und das ist, was so interessant ist mit dem Buch, dass alles auf die Wirklichkeit nachzuführen ist. Es gibt in Triest jedes Jahr ein Symposium, wo die Leute alles in dem Buch nachgeforscht haben. Und die sehen, wie echt das ist. Die ganze Geschichte ist.
Und weil Sie gerade sagen, er ist aus Irland geflohen, um dieses Buch zu schreiben. Als das Buch vor 100 Jahren zum ersten Mal erschien, war das eben auch nicht in Irland, sondern in Paris. Und tatsächlich war das Buch in Irland zuerst verboten. Auch in den USA war das Buch zuerst verboten wegen Obszönität. Deswegen hat zum Beispiel der Schriftsteller Ernest Hemingway, der auch einer der frühen Ulysses-Fans war, hat ein Exemplar des Romans unter seinem Mantel über die kanadische Grenze in die USA geschmuggelt. So wird es zumindest erzählt. Was hat man denn da so obszön gefunden an diesem Buch in dieser Zeit?
Ja, wenn man das liest, weiß man schon, was...
Was gemeint ist, ja.
Ja, genau. Das fängt an mit dem Geruch von Urin und hört auf mit diesen wunderbaren Szenen, wo die Frau von Leopold Bloom ihre sexuellen Gedanken loslässt. Molly Bloom, die gerade untreu gewesen ist mit einem anderen Mann. Es geht im ganzen Buch um diese Untreue. Ja, das ist was so bemerkenswert ist mit der Story.
Und was ich vor allem mitnehme, ist Ihre Empfehlung vom Anfang, man sollte das Buch, also ich bin auch gerade wieder gescheitert bei einem Leseversuch, irgendwie bis Seite 50 gekommen, wie bei vielen anderen Büchern auch, und dann habe ich es nicht mehr weiter geschafft. Ihre Empfehlung wäre, es in irgendeiner Form zu hören, es sich gegenseitig vorzulesen, vielleicht eine Lesung zu hören, dann hat man mehr Chancen mit diesem Buch, ja?
Ja, das muss man nicht alles verstehen gleichzeitig, aber ich finde es sehr interessant, was mich sehr beschäftigt jetzt ist dass wie nah das die ganze Geschichte zu der realen Welt gehört. Es gibt diese interessante Sache mit wie Joyce, der hat das Buch in Triest geschrieben und er hat damals mit seiner Frau Nora, die sich ganz inbrunstig liebten, er hat sie auf einmal gefordert, sie solle mit einem anderen Mann einen Seitensprung machen. Stell dir das vor, dass man, seine Frau dahin treibt, einen Seitensprung zu machen.
Und das wollte er als Material für seinen Roman, wollte er das haben oder wie?
Genau, ja, so scheint es. Also er hat sie dazu gedrungen, sie wollte nicht untreu sein und ist hat sich da dann überwunden. Aber dann im letzten Moment hat er das nicht erlaubt.
Was für Geschichten hinter diesem Buch stehen. 100 Jahre ja, Ulysses. Genau. Am 2. Februar 1922 ist der Roman von James Joyce zum ersten Mal erschienen. Und wir haben darüber hier im Deutschlandfunk Kultur gesprochen mit dem Schriftsteller Hugo Hamilton. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Hamilton.
Danke auch.